Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Kleider machen Leute. Diese alte Redewendung ist nach wie vor gültig. Wer sich mit schicker Kleidung herausputzt, kommt besser an. Auf Partys, im Vorstellungsgespräch, beim Date. Dafür geben Frauen und Männer viel Geld aus. Der weltweite Umsatz für Bekleidung beträgt 2022 etwa 1,42 Billionen Euro. Was aber macht den Reiz von Mode aus? Warum ist Mode für viele Menschen so attraktiv? Diesen Fragen ist Mirko Smiljanic im Rahmen unserer Sommerserie zur Attraktivität nachgegangen.
Paris Fashion Week Anfang März 2022. Junge Models, perfekt gestylt, lässiger Gang, muffelige Miene, schreiten nach Staccato-Elektropop über den geschwungenen Catwalk und präsentieren die Spring-Summer-Kollektion 2022 des italienischen Modestars Miuccia Prada. Damit auch jeder das Label mit der Designerin Miuccia verbindet, heißt es schlicht Miu Miu.
Wir sehen hier ein Model, das einen ultra kurz geschnittenen grauen Wollpullover trägt, der aussieht wie ein Bikini-Bandeau-Top mit Ärmeln.
Dr. Katharina Rüß, Kulturanthropologin des Textilen an der Technischen Universität Dortmund.
Darunter trägt sie ein blaues Herrenhemd, ebenso kurz geschnitten, und das Ganze kombiniert mit einem ganz tief auf dem Beckenknochen sitzenden ultrakurzen beigen Minirock mit einem schlichten braunen Gürtel. Der Saum des Rocks sieht aus, als wäre er spontan mit einer Schere gekürzt worden. Die weißen Innentaschen schauen heraus und im Zentrum des ganzen Looks steht der lange, nackte Waschbrettbauchtorso des Models und die langen, schlanken Beine.
Miu Miu Miniröcke gelten bei vielen jungen und älteren Stars und Sternchen als letzter Schrei. Selbst Nicole Kidman, 54 Jahre alt, hat sich auf dem Cover von Vanity Fair entsprechend ablichten lassen. Sehr schick sind die Röcke, allerdings auch sehr teuer. Die Wollversion kostet etwa 2000 Euro.
Als nächstes sehen wir ein Ensemble aus einer grauen Lederjacke im Used-Look, einen braunen Wollpullover mit hellbraunem Hemd, kombiniert mit einem weiten, tiefsitzenden...
Mode, würde ich sagen, ist ein Verhalten, das dem Menschen eigen ist, das Aussehen zu verändern. Einerseits strategisch natürlich, aber auch aus Lust, aus Spiel. Natürlich kennen wir das aus der Tierwelt, zum Beispiel das Chamäleon kann seine Farbe ändern, ja, aber das ist Instinktverhalten. Und der Mensch sozusagen macht es freiwillig, um sich, ich sag's jetzt mal, über seine kreatürliche Geworfenheit zu erheben. Man hat ja dieses biologische Material, der Körper, mit dem man arbeitet. Da sind bestimmte Eigenschaften, die man sozusagen mitbekommen hat. Und die Mode ist dann eine Vielzahl von Techniken, die man anwenden kann, um dieses Aussehen nochmal zu gestalten.
Diana Weiß, Professorin für Modejournalismus an der Business School Berlin.
Und natürlich macht man das nicht für sich, wie immer wieder gern behauptet wird, sondern selbstverständlich macht man das für andere. Wir sind alles soziale Wesen und jeder Mensch hat ein Interesse daran, möglichst positiv von außen wahrgenommen zu werden. Und ich sag nur, zum Glück haben wir die Mode, um darauf Einfluss zu nehmen, wie andere uns sehen.
Womit die Berliner Modewissenschaftlerin einen schwierigen Punkt anschneidet, einen unangenehmen und häufig tabuisierten Aspekt von Attraktivität und Schönheit.
Attraktivität ist einer der größten Faktoren für soziale Ungleichheit und da wird häufig nicht drüber gesprochen, weil Leute haben ein sehr schwieriges Verhältnis zu diesem Thema Schönheit. Also wenn man darüber spricht, kommen dann häufig solche Binsenweisheiten wie Schönheit liegt doch im Auge des Betrachters, darunter versteht ja jeder was anderes. Und das sind so sozial erwünschte Antworten, weil natürlich wäre es schön, wenn es so wäre. Trotzdem muss man sagen, Normschönheit ist ein sehr schmaler Korridor. Und vor allem für Frauen gilt es noch mal stärker als für Männer. Wenn wir mal ehrlich sind, wissen wir alle, was mit einer schönen Frau gemeint ist, was sie sozusagen für Merkmale mitbringen muss, um als schön zu gelten.
Schlanker Körper, glatte Haut, markante, hoch angesetzte Wangenknochen, symmetrisches, leicht herzförmiges Gesicht. Frauenzeitschriften lassen grüßen. Eine Funktion von Fashion besteht darin, vermeintlich fehlende oder mangelhaft ausgeprägte Schönheitskriterien bei Frauen und Männern zu kaschieren. Mode greift aber auch direkt in soziale Gefüge von Menschen ein, etwa indem sie Anpassung und Abgrenzung sichtbar macht, wie der Soziologe Georg Simmel schon 1905 in seinem Buch »Philosophie der Mode« beschrieben hat.
Da fungiert die Mode eben als ein Element, das Gruppen zusammenfügt oder mit dem man sich in Gruppen eingliedern möchte oder mit dem sich Gruppen auch wieder abgrenzen. Also es geht immer um diese Spannung, um diese Ambivalenz zwischen Dazugehören und Abgrenzen, aber auch Enthüllen und Verschleiern, Konformität und Rebellion.
Griffige Beispiele für Fashion als Rebellion sind die modischen Entwicklungen der 1960er Jahre, so die Dortmunder Kulturanthropologin Katharina Rüß.
Ja, da ging es um das Bedürfnis, sich zu solidarisieren mit der sogenannten nicht-westlichen Welt. Und da kamen dann so folkloristische Elemente ins Spiel. Und zum anderen solidarisierte man sich mit der Working Class. Also man hat Arbeiterkleidung übernommen, die Jeans wäre da zu nennen, für Frauen und für Männer. Also es ging um die Befreiung von Restriktionen, die Abwehr und Abkehr auch der Geschlechterdualität im Sinne von Frauen tragen Röcke und Männer tragen Anzüge. Und alles Steife und Einengende wurde abgelehnt. Alles zu Saubere wurde abgelehnt als zu konformistisch.
Manche modische Entwicklungen aus der Flower-Power-Periode haben sich mit den Jahrzehnten abgeschliffen. Geblieben sind aber zwei markante Punkte. In weiten Teilen der Gesellschaft ist es heute fast egal, wie eine Frau oder ein Mann sich kleidet. Den Zwang zu einem bestimmten Outfit gibt es nur noch in wenigen Gruppen. Und zweitens werden modische Elemente, die ursprünglich Protest ausdrückten, sofort in die Mainstream-Mode eingearbeitet. Punker und Rocker, deren Outfits immer auch Statements gegen Gesellschaft sind, finden ihre Hosen, Jacken und Stiefel auf den Fashion Weeks in Paris, Mailand und New York wieder. Was aber macht die Attraktivität von Mode überhaupt aus? Sind es die Schnitte oder die Stoffe? Auch. Eine größere und häufig kaum beachtete Rolle spielen Farben, so Professor Axel Büther, Farbforscher an der Bergischen Universität Wuppertal.
Zur Rolle der Farbe in der Mode muss man sagen, dass große Unternehmen mir immer sagen, so 80% von dem, was sie tun, ist tatsächlich neue Farben zu finden, weil tatsächlich die Farben das sind, was uns unterscheidet, warum wir Mode überhaupt haben. Die Funktion der Farbe ist die Verhaltenssteuerung. Das heißt, es gibt tatsächlich verschiedenste Farben, die wir sehen können. So ungefähr 20 Millionen kann ein Mensch sehen. Und je nachdem, was für Farben wir auch tragen, je nachdem versuchen wir das Verhalten unseres Gegenübers zu steuern und damit uns selbst natürlich auch wieder was Gutes zu tun.
Farben lassen sich in Farbkreisen ordnen. Der Schweizer Kunstpädagoge Johannes Itten hat während seiner Arbeit am Bauhaus in Weimar Anfang der 1920er Jahre einen solchen Farbkreis entwickelt. Er unterscheidet die Primärfarben Blau, Rot und Gelb, die Sekundärfarben Violett, Orange und Grün sowie die Tertiärfarben, die jeweils Mischungen sind aus einer Primär- und einer Sekundärfarbe. Insgesamt stehen so 12 Farben zur Verfügung, die jeweils wieder miteinander gemischt fast unendlich viele Farbnuancen erzeugen. Für die Modeindustrie ist nun die psychologische Wirkung der Farbe wichtig.
Ja, nehmen wir mal an, ich habe jetzt irgendwie keine Lust, mit irgendjemandem in Kontakt zu kommen. Es ist so ein grauer Tag und ich fühle mich auch nicht gut, dann ziehe ich mich in Tarnfarben an. Also so grau ist da immer sehr beliebt oder auch irgendwie so Khaki-Farben. Und dann kann ich verschwinden. Ich werde kaum wahrgenommen, kaum gesehen. Da haben wir auch Experimente zu durchgeführt. Das ist tatsächlich eine Farbe, mit der man sehr für sich bleiben kann.
Ganz anders wirkt die Farbe Rot.
Das Rot ist eine ganz besondere Farbe für uns. Das ist die Farbe, die wir auch tatsächlich im Mittelpunkt der Netzhaut haben, in der Fovea centralis. Also die Farbe, die auch evolutionär für uns die größte Bedeutung hat. Die hat was mit Blut zu tun, die hat was mit Erregung zu tun, die hat was mit Sex, mit Aggression, mit Hass zu tun. Das ist also eine Farbe, wo wir sofort hingucken müssen, die alle Blicke so wie magisch auf sich zieht.
Frauen mit rotem Lippenstift ziehen die Blicke von Männern und Frauen auf sich. Sie können nicht anders. Die Evolution hat es so eingerichtet. Mit Farben lassen sich aber nicht nur andere Personen beeinflussen. Farben liefern immer auch Informationen über die Träger der Kleidung.
Was ich mache in meinen Experimenten ist tatsächlich, ich lasse dann Personen, ganze Gruppen, manchmal 30, 40 Personen ihren Kleiderschrank ausräumen, also einen Farbkreis bilden, die sehr schön sortieren, so weiß, schwarz, grau und dann die Buntfarben. Und dann lasse ich andere wiederum sagen, okay, schätzt doch mal Persönlichkeitseigenschaften von diesem Menschen oder versucht den mal in ein soziokulturelles Milieu einzuordnen. Dann sieht man auch schon, was Mode eigentlich macht. Und das funktioniert so gut, dass die Menschen total verblüfft sind hinterher. Also wie viel man von den Kleidungsfarben tatsächlich über die Persönlichkeit oder auch über ein soziokulturelles Milieu ableiten kann.
Sozialökologische Milieus bevorzugen eher Naturfarben, Braun, Rot und Ockertöne, die weder gesättigt sind noch leuchten. In den Kleiderschränken konservativer Menschen überwiegen Schwarz und Weiß, Grau und Braun. Bei progressiven Milieus kommen gehäuft Violett, Rosa und Orange vor. Wer die Wirkung von Farben kennt, kann sie gezielt einsetzen, was bei Politikerinnen und Politikern regelmäßig gemacht wird. Stichwort Politik. Modische Entwicklungen verlaufen auch im vergleichsweise kleinen Europa keineswegs einheitlich. Ein Blick in die Parlamente von Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland reicht und schon werden Unterschiede deutlich. In Paris, Rom und Madrid sind weibliche Abgeordnete tendenziell modischer, manchmal auch auffälliger gekleidet als in Berlin. Das ist keineswegs despektierlich gemeint. Es fällt einfach auf. Warum ist das so? Die Gründe dafür lassen sich kulturhistorisch erklären und gehen zurück in die Zeit des aufkommenden Protestantismus. Max Weber hat dies Anfang des 20. Jahrhunderts in seinem Werk »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus« thematisiert, so Katharina Rüß.
Zu protestantischen Werten zählen Arbeitsethos, Askese und Bescheidenheit. Natürlich gibt es im Protestantismus diverse Strömungen. Die Lutheraner kann man zum Beispiel nicht mit den Calvinisten vergleichen. Webers Vorstellung vom Protestantismus deckt sich vor allem mit den Werten der Calvinisten, die besonders für Askese, Demut und die Vorstellung stehen, dass sich eben in einem erfolgreichen Unternehmertum Gottes Gnade zeigt.
In protestantisch geprägten Regionen entwickelte sich eine bis heute nachhallende Skepsis gegenüber allem Schillernden und Dekorativen, die es so in katholischen Ländern nicht gab. Mehr Sein als Schein ist eine Gedankenfigur dieser kulturellen Entwicklung. Nur das Sein sei wichtig und habe Bestand. Wer dem Schein anhängt, sei hohl, dumm und leer.
Und diese Vorstellung findet sich auch zum Teil im Marxismus, wo ja auch der Warenfetischismus eine Rolle spielt und eben die Waren, die verführen und vom wesentlichen Bewusstsein, vom Klassenbewusstsein ablenken, ja auch verdammt werden. Und man muss auch sagen, dass besonders in Deutschland Mode mit Überfluss und Eitelkeit assoziiert wird. Und das ist eben in Ländern wie zum Beispiel Frankreich etwas anders.
Warenfetischismus, ein schöner Übergang zum nächsten Aspekt von Mode. Was sich Karl Marx kaum vorstellen konnte, ist heute Realität. Eine Industrie, die Kleidung in so gigantischer Überproduktion herstellt, dass ein großer Teil fabrikneu auf dem Müll landet. In Deutschland jährlich mehr als 200 Millionen Kleidungsstücke. Und eine Kundschaft, die Kleidung kauft, ohne sie je zu benutzen. Irgendwann ist der Kleiderschrank voll, das große Wegwerfen beginnt, gefolgt vom großen Neukauf. Worin liegt der Reiz, sich ständig neue Kleidung zu kaufen? Erstens ist sie mittlerweile für viele Menschen erschwinglich und zweitens entsteht beim Kauf von Konsumartikeln allgemein ein wohliges Glücksgefühl. Dopamin flutet den Körper und die Käuferin bzw. der Käufer fühlen sich federleicht und happy. Leider hält dieser Zustand nur wenige Stunden an, schnell online das nächste Schnäppchen bestellen und so weiter. Wer diesen Kaufzwang unterbrechen will, benötigt andere Werte.
Wir müssen versuchen, junge Menschen vor allem auch zu erziehen in einer Art und Weise, dass dieses Glücksgefühl, dieses Auslösegefühl, was bei uns heißt kaufen, ersetzt wird durch andere Dinge.
Martina Glomp, Professorin für Modedesign an der Hochschule Hannover.
Gemeinsam Kleidung erstellen, das kann total glücklich machen. Das erste Mal im Leben, sich selbst ein Kleidungsstück gefertigt zu haben, was passt, worin man sich wohlfühlt und was für einen eine ganz besondere Geschichte hat, das löst wahre Glücksgefühle aus.
Kleidung selbst zu schneidern dauert länger, die Preise liegen möglicherweise über denen der üblichen Wegwerfware, dafür ist aber die Qualität häufig besser. Hosen und Jacken, Blusen und Pullover lassen sich länger tragen, sind ökologisch also nachhaltiger. Klingt gut, funktioniert aber nur mit einer Einstellung, die nicht so ganz in unsere Zeit passt, mit Bescheidenheit.
Die Bescheidenheit im Konsum von Dingen wiederzufinden, das heißt auch zufrieden zu sein als Konsumentin mit dem, was man hat oder mit dem, was man vielleicht gerne für sich wünscht, abzuschließen, weil es vielleicht nicht ein echter Wunsch ist.
Und noch etwas lässt sich so erreichen: Individualität.
Man muss mit sich selbst zufrieden sein und auch mal akzeptieren. Ich sehe halt ein bisschen Panne aus. Ich sehe vielleicht nicht ganz so aus, wie in den Medien mir das als Ideal vorgeführt wird. Aber ich bin zufrieden und fühle mich attraktiv und kann das durch Kleidung auch unterstützen. Das ist aber nicht unbedingt die Kleidung, die mir diese Medien suggerieren.
Oder Fashion Weeks wie die in Paris mit den ebenso kurzen wie teuren Mio Mio Miniröcken. Bis Mode wirklich nachhaltig und individuell wird, ist es noch ein weiter Weg. Niemand hat das Gegenteil behauptet.